Was ist das für ein Lärm? Ich schaue aus dem Fenster auf die Straße und sehe die Müllabfuhr vorbeifahren. Zwei Männer rollen eine Mülltonne nach der anderen zu dem riesigen Müllschlucker. Auch mein Müll wird entsorgt. Hinter dem Müllauto wartet ein genervter Fahrradfahrer auf seine Chance, endlich an dem riesigen Müllauto vorbeizufahren. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts zur Rettung der Welt. Manch einer fragt sich nun, was haben denn die Müllabfuhr und ein genervter Radfahrer mit der Rettung der Welt zu tun? Auf den ersten Blick nicht allzu viel. Aber auf den zweiten Blick ergibt die beschriebene Situation ein wunderbares Sinnbild für unsere heutige Folge. In dieser Folge begegnen wir einigen freundlichen und kompetenten Menschen, mit denen wir über spannende Fragen rund um den Schutz des Planeten sprechen dürfen. Dabei beziehen wir uns insbesondere auf zwei der 17 Nachhaltigkeitsziele, kurz SDGs, der Agenda 2030. Zum einen geht es um nachhaltigen Konsum, SDG 12, und zum anderen um nachhaltige Städte, SDG 11. Viel Spaß beim Zuhören.
Dinge, die man eben nur einmal benutzen kann, sind natürlich ideal für das Wirtschaftswachstum. Verrät uns Katharina Molitor, Referentin für den konsumkritischen Stadtrundgang, kurz KKS. Was aber passiert mit solch kurzlebigen Produkten, nachdem wir sie benutzt haben? Und welche Rolle spielt unser Konsumverhalten in Bezug auf den Schutz unseres Planeten? Diesen Fragen widmet sich der folgende Podcast. Er findet in Anlehnung an den konsumkritischen Rundgang statt und untersucht, wie Saarbrücken schon heute aufgestellt ist. Das Konzept eines solchen Rundgangs führt das Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland e.V., kurz NESS, schon seit mehreren Jahren durch. Die Referenten und Referentinnen führen hierbei Schulklassen, Firmen oder auch private Interessenten durch Saarbrücken und machen auf ihrem Weg an mehreren Stationen Halt. An diesen Stationen werden Themen wie Veganismus, fairer Handel oder auch Plastikvermeidung erläutert. Den Teilnehmern wird erklärt, wie man anhand von konkreten Praktiken und Verhaltensweisen diese Themen in seinem Alltag beachten kann. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Corona-Krise wird der konsumkritische Stadtrundgang momentan vom NESS nur digital angeboten. Aus diesem Grund versuchen wir nun Teile des Stadtrundgangs in Podcast-Form zu übersetzen. Wir, das sind Alexander Ebert, Christian Dietz und Matti Henn, nehmen euch jetzt mit auf eine kleine, konsumkritische Fahrradtour durch Saarbrücken.
Dabei sind wir bewusst auf dem Fahrrad unterwegs, denn auch die Belastung durch den stark individualisierten Autoverkehr führt in Deutschland zur Schädigung der Umwelt. Die klimaschädlichen CO2-Emissionen steigen weiterhin, was vorwiegend auf den Pkw zurückzuführen ist. Das Verbrennen von Kraftstoffen setzt erhebliche Mengen an Stickoxiden und Feinstaub frei. Besonders in Ballungsräumen wie der Stadt ist das nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Menschen gesundheitsschädlich. Verkehrsunfälle, Lärm und großer Flächenverbrauch kommen hinzu. Viele deutsche Städte sind in der jungen Bundesrepublik zur Autostadt geworden. Die Prämisse war es, mit den Boulevards Wirtschaftskraft in die Innenstadt zu fahren. So wurde in Saarbrücken die heute unliebsame Stadtautobahn angelegt. Sogar die historische Schlossmauer wurde für den Bau in den 1960er Jahren versetzt und Teile der ältesten Brücke des Saarlandes abgerissen. Das alles für das Automobil. Um die deutschen Klimaziele einhalten zu können, ist die Reduzierung des motorisierten Verkehrs wichtig. Kommt es also zur Renaissance des Drahtesels? Unser Kommilitone Maximilian Holl wird uns Einblicke um die aktuellen Strömungen rund um das Fahrrad geben und aufzeigen, welchen Einfluss es auf eine nachhaltigere, sicherere und vor allem auch entspannendere Mobilität in der Stadt haben kann. Stichwort: Flanieren auf zwei Rädern. Sein Kommunikationsdesign-Diplom nennt sich Fahrrad und wirft einen besonderen Blick auf Saarbrücken.
Um unsere Tour auf dem Fahrrad zu verwirklichen, arbeiten wir mit Thomas Abel zusammen. Er betreibt im Herzen Saarbrückens den Lastenrädershop Cargo Velo und stellt uns ein paar seiner Schmuckstücke zur Verfügung. Ein Lastenrad ist ein Fahrrad, das, wie der Name schon verrät, in der Lage ist, eine größere Last zu transportieren. Damit stellt es besonders in Städten eine geeignete Alternative zum Auto dar. Unserem Wocheneinkauf steht also nichts mehr im Weg.
In Ballungsräumen wird auch geballt konsumiert. Wo konsumiert wird, muss zuerst gehandelt werden. Und wo gehandelt wird, wird produziert, angeliefert und verteilt. Die Handelszentren der Welt wuchsen schon immer zu großen Städten mit pulsierenden Verkehrsachsen heran. Die Zukunft der Städte wird entscheidend sein für eine umweltgerechte Entwicklung und die Bekämpfung des Klimawandels, schreibt die Bundesregierung auf ihrer Webseite. Ein SDG, das wir in dieser Folge behandeln werden, ist das SDG 11, nachhaltige Städte. Kern des Ziels ist es, Städte inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltiger werden zu lassen. Weit über die Hälfte der Deutschen lebt in Städten und weltweit sind urbane Zentren für circa 3/4 des emittierten CO2s verantwortlich. Damit wäre die Rolle der Stadt als Umweltsünderin wohl gesetzt. Die Agenda 2030 nimmt sich für die Stadt unter anderem vor, Flächen nachhaltiger zu nutzen, sowie eine bezahlbare und nachhaltige Mobilität für alle zu gewährleisten. Wir sind drei junge Menschen, die in der Stadt leben und die meisten Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Dazu sind wir in Deutschland geboren, in vielleicht der Autonation schlechthin, in der seit Jahrzehnten eine gewaltige Autolobby tobt. Der Vorzeige-DAX-Konzern Volkswagen mit seiner anhaltenden Kette von Skandalen sei an dieser Stelle erwähnt. Außerdem verweisen wir gerne auf Jan Böhmermanns aktuelle Kritik Volkswagen, das Weltauto von November 2020, die auf YouTube gefunden werden kann. In Deutschland ist es praktisch Staatsräson, die Automobilbranche zu schützen. Das war für uns Anreiz genug, ein besonderes Augenmerk auf die innerstädtische Mobilität zu legen. Mobilität schafft Lebensqualität. Sie ist Voraussetzung für Wirtschaftswachstum, Handel und Kreativität, aber auch für persönliches Wohlbefinden, schreibt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in seinem Strategiepapier zur urbanen Mobilität. Städte brauchen nachhaltige Verkehrssysteme und mehr Mobilität. Mehr Mobilität heißt in vielen Zukunftsszenarien aber nicht mehr individueller Verkehr. Ganz im Gegenteil. Es geht um einen Blick auf den innerstädtischen Verkehr als System. Ganz im Sinne Lucius Burckhardts, einem der Gründungsmitglieder unserer Kunsthochschule. Burckhardt geht in seinem Werk Design ist unsichtbar darauf ein, dass es nicht um die Anpassung einzelner Faktoren eines Systems geht, sondern um den gezielten Eingriff in die Beziehungen des Systems an sich. Erst dadurch lassen sich deutliche Auswirkungen erzielen. Es wäre beispielsweise zu kurz gegriffen, im System der innerstädtischen Mobilität den Verbrennungsmotor durch das Elektroauto zu ersetzen und zu glauben, das wäre Nachhaltigkeit. Im Gegenteil würde diese Maßnahme ganz neue Probleme aufwerfen. Es geht im Sinne Burckhardts vielmehr darum, in das gesamte unsichtbare Beziehungsgeflecht der urbanen Mobilität kleinstmöglich einzugreifen. Der kleinstmögliche Eingriff ist eine bekannte Formulierung Burckhardts. Da wir inzwischen aber bereits im Jahre 2021 sind und der Appell der KlimaaktivistInnen über Jahrzehnte hinweg ignoriert wurde, gestaltet sich dieser kleinstmögliche Eingriff gar nicht mehr so klein. Was bedeutet es jetzt, die innerstädtische Mobilität als System zu begreifen? Welche Akteure bilden sie und welche Relationen zwischen ihnen entstehen? Radfahren, zu Fuß gehen, in öffentliche Verkehrsmittel steigen und Angebote der Sharing Economy nutzen. All das macht Metropolen gesünder, sicherer, gerechter, klimafreundlicher und auch wohlhabender. Um eine Verkehrswende in den Innenstädten in die Wege zu leiten, gibt es eine Strategie. Sie nennt sich Avoid, Shift and Improve. Verkehr soll also auf drei Wegen vermieden, verlagert und verbessert werden. Zur Vermeidung braucht es kompakte Strukturen in der Stadt, die eine kleinteilige Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Erholen bieten. Durch vorausschauende Planung muss eine Stadt der kurzen Wege entstehen. Die fortlaufende Digitalisierung der Arbeitswelt ist hierfür ein begünstigender Faktor. Die Produktion im Digitalen erübrigt eine räumliche Trennung von Industrie- und Wohnlandschaft. Eine nachhaltige Mobilität ist sogar ein Standortvorteil. Sie macht Städte für die Zugpferde wirtschaftlicher Entwicklung interessanter. Ein attraktives Verkehrssystem ist somit auch Voraussetzung für Städte, die einen Schritt voraus sein wollen. So lautet es in einer Stellungnahme des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Unser Kommilitone Max Holl hat sich das in seinem Diplomprojekt einmal für Saarbrücken angesehen.
Wo das Potenzial des Fahrrads liegt, ist vor allem auch unter 5 Kilometern. Denn da ist das Fahrrad das schnellste Verkehrsmittel innerstädtisch. Wer zum Beispiel in der Stadt wohnt und auch in der Stadt arbeitet, der bräuchte meiner Meinung nach auch nicht unbedingt ein Auto. Klar, natürlich gibt es Vorteile vom Auto, gerade wenn man jetzt weiter weg irgendwo in ein Möbelhaus irgendwas einkaufen will, ist es ein bisschen schwierig mit dem Fahrrad, aber innerstädtisch betrachtet, perfekt.
Kompakte innerstädtische Strukturen gehen also Hand in Hand mit dem Fahrrad, besonders wenn es das schnellste Fortbewegungsmittel unter 5 Kilometern ist. Max, was machst du in deinem Diplomprojekt?
Also mein Diplom heißt Fahrrad, Kommunikationsstrategien pro Rad. Also Fahrrad auseinandergeschrieben, sozusagen als Aufforderung an jeden, das Fahrrad auszuprobieren als Verkehrsmittel. Und insbesondere versuche ich natürlich Leute anzusprechen, die täglich das Fahrrad nutzen könnten, aber auf andere Verkehrsmittel, vor allem das Auto, ausweichen.
Auf unserer Radtour durch Saarbrücken kam es uns so vor, als hätten die innerstädtischen Viertel wie St. Johann oder das Nauwieser bereits die Vorzeichen für eine fahrradgerechte Stadt gesetzt. Dort gibt es kompakte Strukturen und ein enges Zusammenkommen von Arbeiten und Leben. Es fiel uns leicht, mit dem Fahrrad die verschiedenen Orte des konsumkritischen Rundgangs zu erreichen. Ist Saarbrücken also schon eine Fahrradstadt, Max?
Also Saarbrücken ist alles andere als eine Fahrradstadt. Es gab 2009 auch eine rostige Speiche als Auszeichnung für die schlechteste Fahrradinfrastruktur. Ich würde aber auch nicht das Gegenteil jetzt sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, Saarbrücken ist die Autostadt. Ich meine, klar, wenn man Saarbrücken besucht, man sieht dann irgendwie auch diese Autobahn, die durch die Stadt läuft, und das Auto ist sehr präsent. Auch im Hinblick darauf, dass Städte sich verändern müssen und die Verkehrssituation davon profitiert, wenn Leute Fahrrad fahren. Also auch die Autofahrer profitieren davon. Denn jeder Fahrradfahrer sorgt dafür, dass weniger Stau in der Stadt entsteht, mehr Parkplätze zur Verfügung sind. Also eigentlich will auch jeder Autofahrer, dass es eine gute Infrastruktur für Fahrradfahrer gibt. Neben dem, dass natürlich auch, wenn mehr Fahrradfahrer in der Stadt sind, mehr Fläche zur Verfügung steht für andere Sachen. Jetzt gibt es zum Beispiel hier die Überlegung, dass der St. Johanna Markt auch verbreitert wird, vergrößert wird, um die Fußgängerzone zu erweitern. Es ist auch irgendwas in Bewegung gerade.
Kommen wir zum zweiten Punkt der Strategie für eine nachhaltigere innerstädtische Mobilität, zur Verlagerung des Verkehrs. Ist es notwendig, den durchindividualisierten Autoverkehr umzukehren? Das heißt, es müssen Carsharing-Angebote ausgebaut werden. Zugleich aber auch der öffentliche Personennahverkehr gestärkt. Und letztlich geht es um die Abkehr vom motorisierten Verkehr, das heißt eine stärkere Wertschätzung für FußgängerInnen und RadfahrerInnen. Genau das greift Max in seinem Diplom auf.
Ich glaube, auch hier merkt man irgendwo, dass der Autoverkehr an seine Grenzen kommt, indem man halt ständig um den Block fahren muss, bis man einen Parkplatz findet. Dann sieht man irgendwie neben diese Schlange an Autos, die vor der Ampel stehen, und dann merkt man, ah, Moment, da sind kleine Spuren nebendran, die sind eigentlich frei. Teilweise ist das auch die Busspur, die dann wiederum genutzt werden kann als Fahrradfahrer. Mein Ziel der Kampagne war eher, Leute aufs Rad zu bewegen mit den einfachsten Gründen, warum man eigentlich Fahrrad fährt. Also Fahrrad ist günstig, Fahrrad ist super gesund, Fahrrad hilft auch so ein bisschen, Distanzen abzubauen. Einfach weil man auch in so einer man ist ja eher verbunden, wenn man auf der Straße fährt mit den anderen Teilnehmern auf der Straße. Man sitzt jetzt nicht abgeschlossen in so einem System, wo eine Windschutzscheibe davor ist und man hat direkt so dieses Gesicht vor Augen, man riecht den Bäcker um die Ecke. Es geht so ein bisschen auch um so ein Gefühl zu vermitteln, was es heißt, irgendwie in der Stadt Fahrrad zu fahren.
Die Benutzung des Fahrrads in der Innenstadt, geht die auch mit einem Fokus auf dem ÖPNV einher? Kann man das gleichermaßen ausbauen? Hat das gleichermaßen eine Bedeutung für die innerstädtische Mobilität?
Klar, definitiv. Der Vorteil so ein bisschen, dass man die beiden ja auch gut verbinden kann. Man kann easy mit dem Fahrrad in die nächste Bahn steigen und sich mittransportieren lassen und dann am nächsten Punkt aussteigen oder von weiter her in die Stadt hinein mit dem Zug und der Bahn und dann innerstädtisch weiterkommen mit dem Fahrrad. Das ist eigentlich perfekt.
Je kürzer die Wege sind, desto häufiger gehen die Menschen zu Fuß oder steigen auf das Fahrrad. Und je besser der ÖPNV ausgebaut ist, desto wahrscheinlicher nutzen Menschen das Rad, um von Station zu kommen und nehmen für längere Distanzen dazwischen den ÖPNV. Das geht also alles Hand in Hand. Jede Verkehrsentscheidung auf kommunaler Ebene bestimmt für Jahrzehnte hinweg das Stadtbild und beeinflusst zwangsläufig das Mobilitätsverhalten der BewohnerInnen. Der dritte Punkt der Strategie für eine nachhaltige innerstädtische Mobilität ist die Verbesserung des Verkehrs. Straßen müssen so gestaltet werden, dass sie für alle TeilnehmerInnen sicher und schnell sind. Max ist während der Recherche zu seinem Diplom auch in Vorzeigestädte wie Amsterdam, Utrecht oder Münster gereist.
Das, was ich durch den Vergleich durch andere Städte gelernt habe, war, dass versucht wird, in Städten oftmals so Achsen einzurichten. Zum Beispiel habe ich in Berlin es kennengelernt, dass viele so Nebenstraßen gar nicht so richtig befahrbar sind mit dem Fahrrad, weil super große Kopfsteinpflaster dort sind, die so oben auch gewölbt sind und glatt. Das ist fieseres Kopfsteinpflaster als auf dem St. Johanner Markt. Deswegen gibt es auch in solchen Städten dann Straßen, die gut befahrbar sind und die so Hauptverkehrsachsen so ein bisschen ausrichten. In Saarbrücken ist das natürlich irgendwo der Leinfahrt an der Saar entlang. Aber zum Beispiel möchte die Stadt auch die Achse von HTW über die Innenstadt zur Uni hoch besser ausbauen. So als Gegenachse praktisch. Nicht von Ost nach West, sondern von Nord-Süd. Da wäre es natürlich richtig schön, auch eine zusammenhängende Infrastruktur, ein Netz aus Radwegen zu erstellen. Dieses zusammenhängende Netz, das ist eigentlich auch das, was richtig Spaß gemacht hat beim Radfahren jetzt in Utrecht oder auch in Münster. Das ist einfach, wenn man von A nach B komplett durchfahren kann, ohne Stress.
Das klingt für mich jetzt fast nach einer klassischen Lösung. Einfach ein besseres Netz auszubauen für die Fahrradwege. Also wenn ich jetzt überlege, in welchen Städten der ÖPNV gut funktioniert, dann sind es auch die Städte, die ein besonders ausgedehntes ÖPNV-Netzwerk haben. Und das wird im Prinzip genauso auf ein Netz für Fahrradwege übertragen. Würdest du sagen, das ist ein wichtiger Punkt für eine funktionierende Fahrradstadt, ein funktionierendes Fahrradnetz?
Ja, was auch super wichtig ist, ist so eine generelle Wertschätzung von Verkehrsteilnehmern. Zum Beispiel fand ich super cool, in den Niederlanden gibt es Regensensoren an Ampeln. Wenn es regnet, wird die Fahrradampel beim Überqueren der Straße schneller grün geschalten. Und Autofahrer haben dann ein bisschen länger rot, sitzen aber ja sowieso im Trockenen. Also es ist so ein bisschen... Ich glaube, wenn das in Saarbrücken zum Beispiel wäre, dann würde ich allein, um das auszuprobieren und zu sehen, ob es funktioniert, im Regen Rad fahren. Und ich glaube, also neben diesem Netz ausbauen, kann man ganz viele Maßnahmen auch machen und ergreifen, die so eine gewisse Wertschätzung gegenüber den Verkehrsteilnehmern bringt. Und da gibt es super viele gute Beispiele schon, die andere Städte machen. Und dadurch, dass Saarbrücken zwar noch keine Fahrradstadt ist, kann sie aber sehr viel von anderen Fahrradstädten lernen und das Potenzial nach oben sozusagen voll ausschöpfen.
Super. Die Zeit hat letztens einen Artikel veröffentlicht, Bürger an die Macht. Der ist vom 30.12.2020 und darin werden nachhaltige Städte thematisiert. Es heißt, dass lange die totale Mobilität gepredigt wurde, Die Stadt war das Auto war die Stadt. FußgängerInnen wurden in eine Sondersphäre gesperrt, die man dann Fußgängerzone nannte. Das passt gut zu der Wertschätzung, die du gerade angesprochen hast. Sprich, dass man die PassantInnen und RadfahrerInnen wieder mehr in den Fokus rückt und die Systeme für sie auslegt und sie eben nicht mehr in Sonderzonen verbannt. Wenn du jetzt eine kurze Vision zur Bedeutung der Menschen, die zu Fuß gehen oder die das Rad nehmen, in einer zukunftsgerichteten Stadt nennen müsstest, wie würde sie lauten?
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in Zukunft fliegende Fahrräder gibt. Nee. Aber so, wenn ich jetzt an eine Zukunftsstadt denke, dann sehe ich einfach ganz viel Fahrräder, Fußgänger, grüne Flächen und vereinzelt auch Autos. Die finden dann auch natürlich immer besser Parkplätze. Wenn man die Parkplätze nicht auch anderweitig nutzen kann. Wir leben ja auch irgendwo verdichtet in der Stadt. Und es gibt Lärmbelästigung, es gibt Luftverschmutzung, es gibt all die Nachteile, die damit kommen, wenn man verstärkt verdichtet in der Stadt wohnt. Und da auch Lösungen zu finden, wie zum Beispiel das Fahrrad, also die muss man ja nur sehen und auch nutzen.
Wer jetzt noch nicht genug vom Fahrrad hat, kann Max' Diplom unter der Webadresse fahr-rad.jetzt erreichen. Schaut doch einmal rein und teilt es mit euren zwei radverrückten Freundinnen und Freundinnen. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung zum Podcast. So klingt ein Elektroauto auf der Landstraße. Wenig Motorenlärm, nur ein leichtes Surren. Die Stimmen um das E-Auto sind schon lange kontrovers. Für die einen wirkt es wie das Licht am Ende des Tunnels, für die anderen wie eine fehlgeleitete Anstrengung für die richtige Sache. Das Bildungsministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung statuiert beispielsweise: Effizientere Autos mit sauberen Antrieben sind wichtig und gut für Umwelt und Klima, lösen langfristig aber nicht die Verkehrsprobleme in Städten. Ein anderes Zitat lautet: Aus entwicklungspolitischer Sicht sind sowohl fossil als auch elektrisch betriebene Pkw problematisch. Denn die immer größeren Fahrzeuge der Autobauer brauchen auch immer mehr metallische Rohstoffe. Diese werden häufig unter katastrophalen menschenrechtlichen und ökologischen Bedingungen in Ländern des globalen Südens abgebaut. Ziel einer global zukunftsfähigen und gerechten Mobilitätspolitik muss es also sein, den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung durch Autos drastisch zu reduzieren. So formuliert es die Studie »Weniger Autos, mehr globale Gerechtigkeit« pointiert. Karosserien und Batterien verbrauchen Rohstoffe. Es geht um Stahl und Kupfer, Kobalt und Lithium, Graphit und Nickel. Fokussiert sich eine nachhaltige Mobilität zu sehr auf das E-Auto, führt das unweigerlich zu weiterem Raubbau in vielen Regionen des globalen Südens. Ganze Landstriche, auf denen indigene Völker Viehzucht, Handwerk und Landwirtschaft betreiben, werden dem Ausbau der Elektromobilität zum Opfer fallen. Prognostiziert wird, dass schon im Jahre 2030 viermal so viel Lithium in Elektroautos verbaut wird wie heute. Das muss irgendwo herkommen. Neben dem menschenrechtlichen Desaster stellt der Abbau der Metalle einen irreparablen Eingriff in die Ökosysteme des globalen Südens dar und geht oft mit starker Umweltverschmutzung einher. So viel zum Thema innerstädtische Mobilität und Fahrradstadt Saarbrücken. Unsere Rundfahrt auf zwei Rädern führt uns vom Interview mit Max Holl an der HBK sinngemäß in den globalen Süden. Unser Weg führt uns über die Wilhelm-Heinrich-Brücke. Hier teilt seit wenigen Jahren ein breiter roter Streifen die Fahrbahn zwischen Auto und Rad.
Hinter der Brücke führt uns die Fahrradspur nach rechts am Staatstheater entlang. Noch zweimal links abbiegen und schon rollen wir am St. Johanner Markt vorbei zum Cora-Eppstein-Platz. Hier wartet im Haus der Umwelt beim NES schon unsere nächste Interviewpartnerin.
Unterhalb vom NES befindet sich der Weltladen Saarbrücken. Träger des Ladens ist der Verein Kreuz des Südens e.V. Ziel dieses Vereins ist es, auf die ungleiche Verteilung des Reichtums auf dieser Erde aufmerksam zu machen. In diesem Sinne bietet der Weltladen allerlei fair gehandelte Produkte aus dem globalen Süden an und möchte zur Änderung unserer Konsumgewohnheiten beitragen. Denn unser bisheriges Konsumverhalten führt nicht nur zur ungleichen Verteilung des Reichtums zwischen Nord und Süd, sondern belastet außerdem unseren Planeten. Um weiterhin gut leben zu können und dies auch zukünftigen Generationen zu ermöglichen, gilt es, unseren Konsum und unsere Produktionstechniken zu verändern. Daneben gilt es, den eigenen Lebensstil, also das private Konsumverhalten, nachhaltig zu gestalten und so die globalen Auswirkungen unseres Verhaltens besser in den Blick zu nehmen. Die zwei wichtigsten Unterziele des SDG 12, die wir im Zuge unseres Podcasts behandeln, beinhalten die Förderung des Bewusstseins der Konsumentinnen für nachhaltigen Konsum und die Bereitstellung von entsprechenden Informationen und Handlungsmöglichkeiten zum Thema Konsum. Hier weist die Bundesregierung auf die bestehenden Umwelt- und Sozialsiegel hin, die es dem Verbraucher ermöglichen sollen, herauszufinden, ob ökologische und soziale Aspekte bei der Produktion berücksichtigt wurden. Das zweite Ziel thematisiert das Einführen von nachhaltigen Verfahren in der öffentlichen Beschaffung. Im Einzelnen heißt das unter anderem, dass die Nahrungsmittelverschwendung halbiert, der Umgang mit Chemikalien umweltverträglich und das Abfallaufkommen verringert werden sollen. Außerdem ist eine Nachhaltigkeitsberichterstattung in größeren Unternehmen vorgesehen. Dies soll sicherstellen, dass die Unternehmen ihre Ziele und Maßnahmen zur Verringerung ihrer Umweltauswirkungen offen kommunizieren.
Unsere erste Gesprächspartnerin zum Thema nachhaltiger Konsum ist Katharina Molitor. Sie ist KKS-Referentin beim NES. KK was? Bei wem? Fangen wir nochmal ganz von vorne an. Unsere Podcast-Reihe heißt Podcast zur Rettung der Welt.
Da muss nur noch kurz die Welt retten.
Weil es Zimbensko offensichtlich nicht alleine gelungen ist, die Welt zu retten, haben wir PartnerInnen für unser Vorhaben gesucht und gefunden. Einer davon ist das NES. NES steht kurz für Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland e.V. Wahrscheinlich offenbart sich für die meisten aber selbst nach Auseinanderklabüstern des Kürzel immer noch nicht, was das NES so macht und wie das in Verbindung steht mit unserem Podcast. Ein weiterer Versuch. Das NES ist Dachverband saarländischer Nichtregierungsorganisationen, Vereine, Initiativen und Einzelpersonen, die sich entwicklungspolitisch engagieren. So lautet es auf der Webseite des NES. Scheinbar stolpern wir bei der Frage, was das NES macht, immer wieder über einen Begriff. Entwicklungspolitik. Was hat es also damit auf sich? Ein kurzer Blick auf Wikipedia hilft dabei schon. Entwicklungspolitik ist ein Überbegriff für staatliche Programme, die die politische, wirtschaftliche und soziale Situation in Entwicklungsländern verbessern sollen. Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass sich vor allem auch viele nichtstaatliche Organisationen, sogenannte NGOs, mit entwicklungspolitischen Themen auseinandersetzen. Als Dachverband gehört auch das NES zu dieser Gruppe. Was aber hat jetzt die politische, wirtschaftliche und soziale Situation in Entwicklungsländern mit unserem Podcast zu tun? Eine Menge. Wenn man sich mit der Agenda 2030 auseinandersetzt, stellt man schnell fest, dass alle 17 Nachhaltigkeitsziele stark miteinander verbunden sind. Aber nicht nur die 17 Ziele sind stark miteinander verknüpft, sondern vor allem auch unser Verhalten im globalen Norden mit der Situation im globalen Süden. Um diese Zusammenhänge aufzuzeigen, hat das NES einen konsumkritischen Stadtrundgang, kurz KKS, ins Leben gerufen. Er soll über soziale und ökologische Hintergründe die globale Produktion, Nutzung und Wiederverwertung von Produkten aufklären. Jetzt aber genug erklärt. Mehr über das NES und den KKS erfahren wir im Gespräch mit Katharina Molitor. Katharina, wie bist du beim NES gelandet?
Ich bin eigentlich Theaterregisseurin. Ich habe eigentlich als Regieassistentin in der Oper hier sehr lange gearbeitet. Aber ich möchte nicht nur Theater machen und nicht nur darauf angewiesen sein. Ich bin ein Mensch, der sehr schlecht Dinge tun kann, die er nicht auch irgendwie sinnvoll findet, nur um Geld zu verdienen. Und deshalb bin ich dann ganz dreist ins Haus der Umwelt gelaufen. Das ist ja gegenüber vom Staatstheater. Mhm. Und habe einfach an die Türen geklopft und gefragt, wo ich ein Praktikum machen könnte. Und da bin ich dann mit offenen Armen empfangen worden im Netzwerk für Entwicklungspolitik. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und so nach und nach immer mehr Bildungseinsätze dann auch und Stadtrundgänge.
Das NES gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren und ist im Herzen Saarbrückens direkt am Cora-Eppstein-Platz im Haus der Umwelt zu finden. Normalerweise, wenn jetzt kein Corona wäre und du einen konsumkritischen Stadtrundgang machen würdest, würdest du jetzt vor einer Gruppe Menschen stehen und ihnen interaktiv zum Beispiel das Thema Plastik näher bringen. Wie sieht denn ein konsumkritischer Stadtrundgang normalerweise aus?
Also es kommt immer ein bisschen auf die Gruppen an. Also manchmal gibt es ja auch Schulklassen, das heißt, es wird oft auch von den Schulen organisiert. Ansonsten haben wir öffentliche, da kann man sich einfach frei anmelden, ganz egal, als Privatperson, als kleines Grüppchen, wie es auch immer ist. Und dann trifft man sich vor dem Haus der Umwelt und dort beginnt man dann und es gibt immer Schwerpunkte inhaltliche. Also der Plan ist bei einem konsumkritischen Stadtrundgang, dass es ja ums Konsumieren geht und dass man eben versucht, ein bisschen darüber zu reflektieren, was das eigentlich ist, konsumieren, was das heißt, wo da irgendwo vielleicht Probleme sein könnten oder dann auch Lösungsansätze. Also dass man einfach ganz neutral sich da mal Gedanken drüber macht und dann gibt es immer unterschiedliche Schwerpunkte.
Unser Schwerpunkt heute ist das Thema Plastik. Jeder kennt dieses Geräusch. Und manch einer bekommt sogar Lust auf einen Snack, wenn er das hört. Mittlerweile kommen aber nicht mehr nur positive Assoziationen auf, wenn wir an Plastik denken. Wenn es um den Schutz unseres Planeten geht, sollten wir unseren Blick schärfen und unser Konsumverhalten hinterfragen. Eben dazu soll der KKS ermutigen. Dabei geht es weniger darum, das Negative zu betonen, als vielmehr einfach einen kritischen Blick auf Themen wie Herstellung, Handel und Wiederverwertung zu werfen.
Genau, also das ist uns immer sehr wichtig, dass man das kritisch in diesem Wort wirklich so versteht, wie es gemeint ist, nämlich einfach erstmal genau hingucken. Ja, also dass es gar nicht so sehr jetzt nur darum geht, das zu verteufeln. Also wir beginnen auch ganz gerne immer mit einer Station, die nennen wir Glücksstation, wo wir uns dann darüber mit der Gruppe ein bisschen verständigen, über so einen kleinen Leitfaden, was sind eigentlich so Grundbedürfnisse, dass ein Mensch glücklich ist und dass man da dann eben darüber dazu kommt, dass man sich überlegt, wo das eigene Glück, das eigene Wohlbefinden im Zusammenhang mit Konsum überhaupt steht. Also wie viel ist da Konsum drin in unserem Glücklichsein und wie viel auch nicht. Und da erkennt man zum Beispiel auch, dass Apfelessen genauso konsumieren heißt, wie irgendwie teure Klamotten jede Woche kaufen. Und dass man dann erst im nächsten Schritt sich ein bisschen dazu in Beziehung setzt, dass man vielleicht dann Zusammenhänge erkennt, die man vielleicht vorher noch nicht erkannt hat und dann vielleicht im besten Falle dann eben sein Konsumverhalten optimiert.
Auch aktuelle Studien bestätigen, dass immer mehr Menschen ihr Konsumverhalten anpassen. So ergab eine Online-Umfrage der deutschsprachigen Webseite utopia.de im Jahr 2020, dass über 94% der Befragten lieber wenige, aber dafür langlebige Produkte kaufen. Immer mehr Menschen sind außerdem der Meinung, dass es in Zukunft darum gehen wird, weniger zu konsumieren. Katharina vertritt eine ähnliche Meinung, wenn es um die Plastikproblematik geht.
Die Lösung ist in der Regel, die Dinge unter dem Motto weniger ist mehr zu sehen. Und wenn es dann auch heißt, ja, wir haben jetzt Bienenwachstücher anstelle von irgendwas, wo man sich einfach fragen muss, brauche ich das, den Zwischenschritt überhaupt? Kann ich nicht einfach das Produkt als solches irgendwie weglassen?
Wir reden über Plastik. Die Mehrheit der Menschen weiß mittlerweile, dass Plastik einen großen Teil der Umweltverschmutzung ausmacht. Aber aus was besteht Plastik überhaupt?
Wir haben so einleitende Fragen bei der Plastikstation, die wir dann auch immer in die Runde zurückgeben und dann eben zum Beispiel diese Frage stellen. Also das Spiel ist eigentlich andersrum. Ich würde dann eigentlich die Gruppe fragen. Die Lösung ist einfach Erdöl. Das heißt, es ist ein endlicher Rohstoff. Es ist eine Ressource, die mit sehr viel industrieller Kraft aus dem Boden gerissen werden muss und die dann eben in Laboren auf verschiedenste Arten weiter über chemische Prozesse verändert wird, ja, hin zu dem, was man dann am Ende raushaben will.
Okay. Jetzt könnte man aber sagen, nun gut, Plastik wird also nicht besonders ressourcenschonend gewonnen, aber ansonsten ist das doch ein super Material. Es ist billig und lässt sich in unzähligen Bereichen einsetzen. Wo ist da der Haken?
Der Haken ist wie bei jedem Produkt, dass es ja nicht nur im Jetzt lebt, also wenn man es hat, ja, sondern dass es eben erst einmal hergestellt werden muss und dass dieser Herstellungsprozess an sich immer schon Ressourcen aufbraucht, also nicht nur die Ressource selbst, jetzt in dem Fall das Erdöl, sondern eben auch die Ressourcen, die benutzt werden, um dann eben das in die Form zu bringen, in der man es haben will. Dann wird es transportiert, es wird verkauft, es wird bearbeitet und dann hat es ja immer noch, nach dem Moment, in dem es jetzt bei uns ist, hat es ja meistens noch ein Nachleben als Müll. Die Müllproduktion ist beim Plastik halt das Riesenproblem.
»1950 startete das erste Plastikprodukt auf dem Markt. In diesem Jahr wurden global noch etwa 1,5 Millionen Tonnen Plastik produziert. Im Vergleich, Heute werden jedes Jahr 407 Millionen Tonnen hergestellt, also mehr als 270 Mal so viel. Davon fallen 146 Millionen Tonnen allein auf Verpackungsmaterial, das größtenteils nur ein einziges Mal verwendet wird. Gibt es eigentlich auf der Welt Bereiche, Menschen oder Lebewesen, die eher oder mehr von dieser Problematik betroffen sind?
Na klar, also der ganz, ganz, ganz große Baustein, Leidtragende ist der Ozean. Ungefähr ein Drittel des gesamten weltweiten Plastikmülls landet wirklich direkt im Meer. Es gibt inzwischen so gut wie kein Lebewesen mehr im Wasser, das nicht Plastik in sich trägt. Da kommt dann halt auch wieder ins Spiel, dass das ja nicht im Meer bleibt, sondern natürlich durch den Kreislauf, dass wir die Fische fangen, dass wir sie essen, dass wir sie unseren Tieren verfüttern, die wir wiederum essen, inzwischen auch in uns ist. Also es ist im Normalbürger, im Deutschen inzwischen schon einen Prozentsatz nachzuweisen an hormonell arbeitenden Plastikstoffen.
Schon im Jahre 2009 fanden WissenschaftlerInnen der Universität Frankfurt heraus, dass die hormonelle Belastung in Mineralwasser aus Plastikflaschen etwa doppelt so hoch ist wie bei Wasser aus Glasflaschen. Die hormonelle Wirkung von Plastik ist leider nur eine von vielen negativen Eigenschaften.
Natürlich ist auch die Mechanik selbst ein Riesenproblem. Also es gibt zum Beispiel diese Fischnetze. Das klingt jetzt erstmal abstrus, aber das ist in der Wirkung unglaublich heftig. Und diese Plastiknetze, die inzwischen da sind, die schwimmen zu Abertausenden in den Ozeanen und fangen und fangen und fangen.
So langsam fangen wir an zu verstehen, wie ernst die Lage ist. Trotzdem gibt es bestimmt Menschen, die argumentieren, dass wir gar nicht mehr auf Plastik verzichten können. Eine Welt ohne Plastik ist unvorstellbar. Was machen wir denn in solchen Bereichen wie der Medizin, wo der Einsatz von Plastik über Leben und Tod entscheidet?
Naja gut, also da würde ich immer sagen, es ist alles ein Zahlenspiel. Also man könnte so viel Plastik einsparen und so viel Müll verhindern und alles nur über Wege, die überhaupt nichts mit existenziellen Fragen zu tun haben. Die Lösung ist in der Regel, die Dinge unter dem Motto weniger ist mehr zu sehen und einfach zu überlegen, ob man gewisse Zwischenschritte wirklich braucht.
Aber bringt es nicht auch schon viel, wenn wir unseren Müll einfach korrekt trennen? Dann kann der Plastikmüll doch vollständig recycelt werden, oder nicht?
Ja gut, im besten Falle haben wir ja jetzt die gelbe Tonne. Dann wird das zum Wertstoffhof gebracht, der sortiert es aus und der kann einen Teil tatsächlich dann verarbeiten. Wie groß dieser Teil ist, das hängt meistens vor allem damit zusammen, wie hoch der Absatz ist für recycelte Produkte. Das ist auch noch sowas, was ich über die Zeit gelernt habe, den Leuten immer mehr ins Bewusstsein zu bringen, dass das Recyceln selbst auch immer noch der erste Schritt ist in diesem Recyclingprozess, dass man dann auch an der anderen Seite aus recycelten Materialien kaufen muss. Aber im Wesentlichen ist es ein Riesenirrtum zu glauben, dass das Recycling die Lösung ist.
Was passiert denn dann mit dem restlichen Plastikmüll, der nicht recycelt wird?
Beim Plastik ist dann eben die Geschichte, dass dieser Müll ja auf verschiedensten Wegen dann meistens exportiert wird, man anderen Ländern Geld dafür gibt, dass die unseren Müll annehmen und die dann mehr oder minder entscheiden, was sie damit tun. Und da sind ja dann auch schon ganz viele Berichte bekannt geworden, dass das dann einfach doch ins Meer gekippt wird.
Im Journal Environmental International berichten die WissenschaftlerInnen um George Bishop und David Stiles, dass laut Handelsdaten 46% aller sortierten Plastikabfälle aus den europäischen Verursacherländern exportiert wird. Ein Großteil davon gehe in die Staaten Südostasiens, wo die Recycling- und Entsorgungssysteme oft unterentwickelt seien. Dort lande der Müll auf überfüllten Deponien und gelange von dort in die Flüsse und schließlich ins Meer. So lautet es in einem Artikel vom 2. Juli 2020 des MDR. Verschärfte Regelungen zum Export von Kunststoffabfällen gelten seit Januar 2021. Diese sollen einerseits dazu beitragen, dass das Recycling in Europa weiter ausgebaut wird. Andererseits sollen sie illegale Exporte verhindern. Unsere Recherche zu dieser Podcast-Folge hat uns gezeigt, mindestens genauso wichtig wie die Verabschiedung solcher Gesetze ist ein gewisser Wandel im Bewusstsein jedes Einzelnen. Hier schließt sich der Kreis zum KKS.
Die Frage, die wir da stellen, ist, dass man am Anfang sich einfach erstmal in eine glückliche Situation zurückversetzt, vollkommen ohne irgendwelche Ansagen zu machen. Jeder, wo er sich überlegt, wann war er nochmal so richtig glücklich in der letzten Zeit, und dass man dann im nächsten Schritt versucht, rauszufinden, wie viel hatte dieses Glück mit dem Konsum zu tun.
Glück und Konsum. Was meinst du? Wie viel Konsum brauchst du, um glücklich zu sein? Nach unserem Gespräch mit Katharina schwingen wir uns wieder auf unsere Räder. Bei wunderschönem Frühlingswetter lassen wir uns Richtung Nauwieser Viertel treiben. Warme Tage am Anfang des Jahres haben aber leider oft einen bitteren Beigeschmack. Sie erinnern uns an die durch uns Menschen verursachte Erderwärmung.
Eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Klimakrise spielt der globale Fleischkonsum. Ein beliebter Halt beim KKS zum Thema Veganismus ist die Veganeria. Dort führt unsere Rundfahrt uns als nächstes vorbei. Der vegane Tante-Emma-Laden bietet eine große Auswahl an Produkten und serviert Kaffee, Kuchen und Speisen.
Unser Schlenker vorbei an der Veganeria führt uns zu unserem eigentlichen Ziel in die Bruchwiesenstraße. Hier wartet Birgit Klöber, die Besitzerin von Unverpackt Saarbrücken. Wenn Birgit sich an einen Glücksmoment in ihrem Leben erinnern sollte, wäre der 3. Juni 2017 sicherlich einer der prägendsten. An diesem Tag hat sie ihren Unverpacktladen in Saarbrücken eröffnet und wagte somit ihren ersten Schritt in die Selbstständigkeit. Davor war sie über 30 Jahre als Industrie- und Restaurantfachfrau tätig und hat nun ihre Erfüllung in dieser sinnvollen und nachhaltigen Tätigkeit gefunden. Das erste Jahr verbrachte sie mit reinster Pioniersarbeit, wie sie selbst sagt. Das heißt im Klartext, das Interesse der Leute zu wecken, zu erklären, was ein Unverpacktladen überhaupt ist und wie man hier einkauft. Dennoch war sich Birgit sicher, dass es auch bei uns im kleinen Saarland irgendwann klappen würde. Dass es klappen kann, haben die Vorgängerläden in Nürnberg und Kiel schon bewiesen. Wir selbst waren auch schon vor Ort in ihrem Unverpacktladen und waren begeistert von der Vielfalt der Produkte und dem ganz eigenen Kauferlebnis, das dieser Laden mit sich bringt. Aber vielleicht kann Birgit uns ja noch kurz etwas zur Geschichte des ersten Unverpacktladens in Deutschland und der Vernetzung der Läden untereinander erzählen.
Die Marie aus Kiel war die erste, die so einen Laden aufgemacht hat vor 7 Jahren in Deutschland. Die hat das eröffnet, weil sie die Zero-Waste-Bewegung damals kennenlernte mit der Bea Johnson. Das war die erste, die das so publik gemacht hat mit Büchern und so weiter. Und die hat dann gesagt, okay, ich will jetzt so einen Laden machen, wo man komplett unverpackt einkaufen kann. Die ist aber selbst Französin und in Frankreich gibt es in den Bioläden dieses System schon länger. Und bei uns in Deutschland kommt das jetzt mal so langsam. Ich war, glaube ich, Laden 25 und jetzt sind wir 300 und 200 in Gründung. Und weiter, es geht weiter. Wir haben einen Verband schon gegründet vor 2 Jahren, der unsere Interessen vertritt, der auch gegründet ist aus Ladnern, also ne, welche wie du und ich. Und die machen auch eine ganz tolle Arbeit. Da kann man sich auch jederzeit hinwenden, wenn man irgendwelche Daten und Fakten haben möchte. Wir sehen uns nicht als Konkurrenz, sondern wir versuchen, das Konzept nach vorne zu bringen. Und auf der anderen Seite habe ich auch Gründerstammtisch gemacht, dass dieses Konzept auch im Saarland verbreitet wird. Letztes Jahr. Und jetzt haben wir ja im Saarland schon 4 Läden. 2 sind in Gründung, 2 sind am Überlegen. Na, also da geht es jetzt auch weiter und dann wird das Konzept verbreitet.
Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was ist diese Zero-Waste-Bewegung überhaupt? Oder vielleicht habt ihr auch schon davon gehört. Ich erläutere es euch kurz. Die Zero-Waste International Alliance wurde im Jahr 2002 gegründet, um globale Standards für die Entwicklung von Zero-Waste zu etablieren. Zero Waste, englisch für Null Müll oder Null Verschwendung, ist eine nach Nachhaltigkeit strebende Philosophie. Sie verfolgt das Ziel, ein Leben zu führen, bei dem möglichst wenig Abfall produziert und Rohstoffe nicht vergeudet werden. Es soll insbesondere durch Konsumverweigerung, Abfallvermeidung, Reparaturen, Wiederverwendung, Kompostierung und Recycling erreicht werden. Jetzt aber nochmal zurück zu Birgit. Das sind echt beachtliche Zahlen, die sie da nennt. 300 schon bestehende Läden und noch weitere 200 in Planung. Das hätte ich nicht gedacht. Also haben doch Bewusstseinsveränderungen stattgefunden in der Gesellschaft. Weg vom Discounter und dem Billigsortiment, hin zum Unverpacktladen mit saisonalem Gemüse und einem garantierten Einkauf ohne Gewissensbisse oder Sorgen. Stichpunkt Sorgen. Als Lebensmittelhändler hattet ihr die ganze Zeit noch geöffnet. Aber war die Pandemie bisher deutlich spürbar für euch in Bezug auf die Verkaufszahlen?
Also ich arbeite immer gerne mit Zahlen oder gebe die auch immer gerne raus. Wir hatten in 2020 dieselben Umsätze wie in 2019. Wobei wir 2019 halt durch die Decke gingen, sage ich mal. Das war ein ganz starkes Jahr für uns. Und dann blieb es halt 20 ne, gleich. Aber von daher sind wir nicht groß in irgendwelchen Einbußungen. Ne? Also das ist für uns soweit okay. Also ich weiß ja selbst, wie ich reagiert habe oder wie ich früher eingekauft habe, dass ich auch immer gedacht habe, ja, oh, der Aldi war für mich auch immer gut. Ne, von Kind auf habe ich den halt gekannt, das war schon keine schlechte Sache. Aber was mittlerweile so abläuft und immer mehr billig, ne, da braucht man nur kurz über die Grenze gucken nach Frankreich, was die für Lebensmittel ausgeben, ne, und was wir ausgeben. Und dieses billig bei den Lebensmitteln, erst recht beim Fleisch, geht gar nicht. Also da sollte unser Fokus schon noch mal ein bisschen anders gewählt werden.
Diesen Fokus auf unverpackte, qualitativ hochwertige und preiswerte Lebensmittel haben alle unverpackte Läden gemeinsam. Für die geht es vor allem um die Wiederverwendung von Behältern, in denen die Waren geliefert werden, und der Minimierung des allgemeinen Verpackungsmülls, der eine sehr große Mitschuld trägt an den uns bekannten Umweltschäden, vor allem in unseren Meeren. Unverpackt bedeutet natürlich, dass die Waren im Laden alle nur unverpackt angeboten werden. Wie bekommt ihr denn eure Waren geliefert? Sind die auch unverpackt?
Wir kriegen alles überwiegend in 25 Kilo Gebinden, das heißt große Säcke mit Sachen oder in Kartons oder auch mal in Plastik. Oder gestern kam eine Lieferung von der Bliesgau Ölmühle, da kriegen wir die Öle in 10 Liter Kanistern, die wir zurückgeben, diese wieder befüllen. Oder die Linsen kommen in 10 Liter Eimern, diese auch wieder kriegen. Ne, wir sind ja eher so auf dem Pfandsystem auch aus. Waren wie zum Beispiel Cashewnüsse, die kommen natürlich in verschweißtem Plastik, weil die von Übersee kommen und die dürfen nicht feucht werden. Also da ist das Plastik schon noch da. Das ist dann aber auch gerechtfertigt. Ne, das muss dann auch so sein. Ja, und ansonsten kriegen wir ja alles in Großgebinden. Je größer, desto besser. Oder wir haben Pfandsysteme. Also wir versuchen auch bei den Herstellern oder Lieferanten schon so wenig wie möglich Müll zu machen.
Das klingt ja eigentlich nicht so schwer, zwischen euch und dem Händler eine Lösung zu finden, die Behälter wiederverwendbar zu machen. Dadurch entsteht eine Art Kreislauf der Warenbehälter. Dennoch lässt sich natürlich auch nicht komplett auf Verpackungen verzichten, wie wir jetzt schon gehört haben, und sicherlich schmeißt ihr auch mal was weg. Daher die Frage, wie hoch ist das Müllaufkommen eures Ladens, beispielsweise im Vergleich zu einem normalen Haushalt?
Also mir, ich sage immer, mein Müllaufkommen von diesem Laden hier ist eine schwarze Tonne klein alle vier Wochen. Moment, ich muss mich korrigieren. Restmüll haben wir alle 4 Wochen. Eine kleine Biotonne alle 2 Wochen. Es waren die ganze Zeit so 3, 4 oder 5 gelbe Säcke, je nach Lieferung, und jede Menge Pappe. So, und das ist der Haushaltsbereich, sage ich immer. Und ich habe mittlerweile 700 bis 800 Artikel im Laden. Das ist aber, kommt darauf zurück, dass wir immer vehement unsere Lieferanten angehen, liefert anders, überlegt euch was, kein Plastik. Es kommt immer noch um die Palette eine Stretchfolie, aber auch da sind schon nicht unbedingt Lösungen da, aber Ansätze zur Lösung kommt schon was so langsam. Genau, und die machen dann schon, weil die sehen jetzt mittlerweile, oh, da ist ja doch ein Faktor, da kann man doch irgendwie unsere Ware vertreiben. Und wenn wir dagegen angehen und sagen, nee, das nehmen wir so nicht an, und dann fangen die schon an zu überlegen. Und da denke ich immer, wenn wir Kleinen das können, warum machen das die Großen nicht?
Das ist die große Frage. Wieso kriegen die großen Supermarktketten das nicht hin, ihre Lebensmittel unverpackt zu bestellen und zu verkaufen, anstatt die Konsumkultur und den Verpackungsmüll weiter zu unterstützen? Was meinst du, ist denn der Hauptgrund dafür, dass eben so große Unternehmen nicht auch auf plastikfrei umsteigen? Obwohl man sich doch glatt an dieses tolle Geräusch gewöhnen könnte.
Boah, ich würde mal sagen, die finanzielle Geschichte, die kalkulieren ja ganz anders. Also ich sag mal, das, was wir an Arbeit oder an Personal der Hühnerstecke haben in so einem Lade, ist natürlich weitaus höher wie in einem normalen Lebensmittelladen. Ne? Weil die waren nur Leute, die die Regale einfüllen, zack, 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 die an der Kasse sitzen und weg. Ne? Und bei uns ist doch ein höherer Bedarf da, allein an Beratung, allein an Auffüllen, Abfüllen. Also wir müssen ganz andere Strategie fahren oder ganz anderes Personalbedarf haben. Aber ich glaube, diese Qualität, wo dahinter steckt, die nehmen die Großen, die ist für die nicht wichtig.
Der Weg in die Selbstständigkeit lässt sich natürlich nicht ohne finanzielle Mittel beschreiten, geschweige denn ohne Hilfe von außen. Außer man verfügt über ein gewisses Kapital und eine überzeugende Idee. Wie hast du das umgesetzt und gab es bestimmte Hürden bei der Gründung deines Unverpacktladens?
Die Bank. Die Banken wollten nicht Geld geben. Also ich war mit einem Unternehmensberater und perfekten Businessplan, sage ich mal, bei der Bank und habe damals gedacht, okay, es gibt schon einige Unverpacktläden und das dürfte jetzt keine große Hürde sein. Und das war eigentlich die größte Hürde, damals die Banken von dem Konzept zu überzeugen. Und wenn du aber ein gutes Konzept hast und dir das gefällt oder du dahinter stehst, damals gab es noch keinen Verband, aber wir waren sehr gut vernetzt von Anfang an mit den anderen Unverpacktläden. Und ich habe genau gewusst, okay, in Köln, in Hamburg, in Kiel, in Stuttgart, in Nürnberg, da läuft's, da brummt's. Also wird's hier auch brummen irgendwann. Ich weiß, dass wir im Saarland immer so ein bisschen hinten dran sind. Von daher habe ich gedacht, okay, ne, dann warten wir halt, aber es wird kommen. Und das sehe ich halt jetzt nach 3 Jahren. Und die Finanzierung, also man darf da gerne in so einen Laden 100.000 Euro reinstecken, dann hat's Hand und Fuß, ne? Das muss man schon sagen. Also da geht es nicht um 20.000, 30.000 oder so, sondern da geht es schon wirklich mehr um 80.000 oder 100.000 für so einen Laden. Weil so ein Behälter kostet 100 Euro ne, und du hast sonst noch gar nichts. Das ist, also ich habe im End meinen Kredit hier jetzt in Saarbrücken bei der GLS Bank gekriegt. Ne? GLS Bank, die hat uns direkt unterstützt und die anderen Banken haben alle Nein gesagt. Die ganzen saarländischen Banken,
In dem vorangegangenen Gespräch mit Katharina Molitor, Referentin des KKS, bei dem der Unverpacktladen die Plastikstation repräsentiert, hat sie uns auch erzählt, dass die Schwierigkeiten oft bei den Banken liegen. Dass man nachfragen muss, gerade auch Privatpersonen, inwiefern die Banken ihr Geld anlegen in nachhaltige Investitionen. Sie hat sich auch gewundert, dass die meisten Banken entweder keine Antwort wissen oder das überhaupt nicht anbieten, so eine grüne Alternative. Die Firma Nestle war die einzige, die als grüne Anlage ausgezeichnet war. Aber die sind, wenn man den Medien Glauben schenkt, alles andere als nachhaltig. Aber nochmal zurück zu eurem jetzt wunderbar laufenden Laden. Also wir waren ja schon mal bei euch und haben festgestellt, dass eure Auswahl echt riesig ist, was unverpackte Produkte angeht. Würdest du sagen, man könnte bei euch seinen ganzen Wocheneinkauf abdecken, nur mit den Produkten, die ihr vorrätig habt?
Also wir haben eigentlich alles. Ich bin ein Unverpacktladen, der das Komplettsortiment hat, sprich frische Ware, Käse, auch Wurst, gibt es im Glas oder es gibt auch Bauern, die öfter mal schlachten, wo man dann eine Liste machen, dass man Fleisch kriegen kann. Nicht oft, aber ne, so. Und. Also wir haben eigentlich das Komplettsortiment. Das frische Sortiment ändert sich, weil da sind wir saisonal und da gibt es jetzt keine Tomaten, sondern erst wieder im Sommer. Das wechselt natürlich und die anderen Sachen sind relativ gleich. Wir nehmen aber auch immer gern neue Produkte auf. Also wenn der Kunde sagt, ich hätte gern noch oder brauche noch dies und das nehmens. Wir haben auch Gewürze, wir haben Essige, Öle, wir haben alles. Ne? Also.
Jetzt zum Abschluss hatten wir uns noch eine Situation überlegt. Ich, ein Student, Studentin, hat die Nase voll von den herkömmlichen Discountern und den Unmengen an Müll, die Discounter hinterlassen. Er kommt zum ersten Mal in den Unverpacktladen Saarbrücken. Was würdest du sagen, wären die Must-Haves für den Einkauf im Unverpacktladen? Also was brauche ich unbedingt, wenn ich zu euch komme?
Ja, eigene Behälter. No, das musst du mitbringen. Je nachdem, wir haben auf der Homepage die Sortimentsliste. Da kann man sich zu Hause schon hinsetzen und kann sagen, okay, meine Nudeln kommen in das Glas. Da nehme ich die Tuba-Schüssel. Für die Gewürze hole ich das. Für mein Öl hole ich das. Oder esse ich Schraubgläser. Ne? Alles, was Glas irgendwie hast, bevor du es jetzt in die Tonne werfst, zum Altglas. Wir müssen auch Glas sparen, sage ich immer. So viel Sand haben wir gar nicht auf der Welt. Nicht, dass wir noch so viel Glas produzieren. Also auch das wird alles wiederverwendet. Oder es kommen Baumwolltaschen, wo die Nudeln und der Reis drin geht. Baumwollsäckchen in allen Größen. Also da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Das wird leer abgewogen an der Tara-Waage. Da schreibt mal Gewicht drauf. Unten oder oben oder irgendwo hin. Und dann füllst du die ein und dann an der Kasse ziehen wir das Leergewicht nochmal ab. Es ist so eine kleine Umstellung, sag ich mal. Ne? Weil wenn das Aha kommt bei den Kunden, wenn sie zu Hause sind und ihre Gläser in den Schrank stellen und keinen Müll mehr haben, dass man da langsam anfängt umzustellen. Also langsam hilft für mich ja immer bei den anderen Sachen auch, ne? Dass man wirklich erstmal das aufbraucht, was man zu Hause hat, weil das ist meistens noch so viel, dass das noch Jahre dauern kann, bis es verbraucht ist. Und langsam umstellen, langsam das Ganze angehen, Stück für Stück erstmal eine Holzkiste kaufen und gucken, ob man die mag. Es gibt auch Menschen, die können kein Holz im Mund haben. Es gibt so vieles, wo halt jeder eigen ist in seiner Art. Und ja, da einfach gucken, dass man das langsam Stück für Stück umsetzt.
Okay, super. In dieser Situation des Studenten, der Studentin, da erkenne ich mich auch wieder. Deswegen war das mir persönlich auch ganz wichtig zu fragen. Ich merke wirklich, wie ich immer weniger Lust habe, bei Aldi oder Edeka einzukaufen, weil ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen habe, in Plastik verpackte Produkte zu kaufen. Oder wenn ich dann auch noch schaue, wo es herkommt, beispielsweise aus Südamerika oder Afrika, und ich selber auch keine Ahnung habe, was überhaupt saisonal ist.
Das, wie gesagt, einfach mal kommen und mal gucken, sage ich immer. Das ist so, weil dann, also wie gesagt, Sortimentsliste ist auf der Homepage, dann kann man sich schon mal durchgucken, was es alles gibt. Und dann einfach mal gucken kommen, weil es ist auch ein Erlebnis, hier einzukaufen. Ne? Du bist ganz nah am Lebensmittel, du füllst dir ab, was du brauchst. Du kommst dann ganz nah da dran, wo du sagst, okay, und dann siehst du, ah, das ist ja noch Quinoa aus Deutschland, wie gibt's denn jetzt das? Und so weiter. Da entsteht vielleicht dann auch noch mal ein kleines Bewusstsein noch mal ein bisschen in die Richtung. Und dann kann man sich schon drauf einstellen oder drauf freuen.
Das war die zweite Folge
vom Podcast zur Rettung der Welt.
Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei Folge 3.